Den großen Karrieresprung schafft Jorge Mario Bergoglio erst mit 76 Jahren. Aber seitdem hören knapp 1,5 Milliarden Menschen auf sein Wort. Seit 11 Jahren ist er Papst, Papst Franziskus. Und pünktlich zu Ostern schauen wir bei 11KM mal hinter die schweren Türen des Vatikans mit Elisabeth Pongratz. Sie ist ARD-Korrespondentin in Rom und beobachtet Papst Franziskus seit vielen Jahren. Sie erzählt uns heute, wer er ist, wofür er steht und welche Rolle er als Papst in diesen Kriegszeiten spielen will und überhaupt kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Heute ist Mittwoch, der 27. März. Hallo Elisabeth.
Ja, hallo. Wir, das sind die Vatikan-Journalisten. Wir haben so einen Chat und da tauschen wir uns aus. Ja, und auf einmal ploppte die Nachricht auf. Ja, da hat man einen weißen Fiat 500 gesehen, der ist aus der Botschaft, also aus der russischen Botschaft am Heiligen Stuhl rausgefahren. Am Tag, nachdem die russischen Truppen in der Ukraine eingefallen waren, also am 25. Februar 2022. Und in dem Chat, da ging das wirklich minütlich hin und her. Was wirklich? Also der Papst geht zum Botschafter, sollte es nicht eigentlich andersrum sein? Weil ja eben der Papst von seiner Position her dreimal höher steht. Also normalerweise kommt der Botschafter zu ihm. Und dann hat man festgestellt, ja, tatsächlich am Tag nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine ist er zum russischen Botschafter gefahren am Heiligen Stuhl und wollte, das hat der Vatikan nachher auch bestätigt, wollte einfach seine Sorge ausdrücken. Er sorgt sich um die Bevölkerung dort, natürlich um die kriegerischen Handlungen. Und ja, wir haben dann auch erfahren, dass das Gespräch eine halbe Stunde gedauert hat.
Warum ist das was Besonderes?
Also ich meine, er ist Staatsoberhaupt sozusagen und er ist natürlich auch der oberste Hirte, eben Pontifex von der Kirche mit 1,4 Milliarden Katholiken. Also von der Position ist er halt hoch und normalerweise kommt der Botschafter zu ihm hin.
Ah, okay. Also der russische Botschafter wäre einbestellt worden, dass er vorbeikommen dürfte beim Papst.
Das ist letztendlich so ein No-Go in der Welt der Diplomatie. Aber da haben wir schnell gemerkt, natürlich, okay, dieser Papst tickt einfach anders. Das war ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig. Und da hat er sich dann entschieden, okay, ist jetzt egal, mir ist es so wichtig, ich möchte da etwas bewegen, möchte etwas tun und darum fahre ich dahin. Ja, und da kümmert ihn wenig, was Diplomatie oder so sagt, das macht er einfach.
Also, Papst Franziskus hat da also sich anders verhalten, als das eigentlich gemäß der diplomatischen Gepflogenheiten üblich ist. Und das sorgt eben für Aufmerksamkeit und auch für Kritik. Und in diesen Tagen muss sich das Kirchenoberhaupt wieder eine Menge Kritik anhören, nämlich wegen Äußerungen in einem Interview im Schweizer Fernsehen. Da soll er der Ukraine nahegelegt haben, aufzugeben und sich in Friedensverhandlungen mit Moskau zu begeben.
Mit einer Äußerung zum Krieg in der Ukraine Empörung ausgelöst. In einem Interview für das Schweizer Fernsehen hatte er Kiew aufgerufen, mit Russland zu verhandeln.
Die Ukraine wehrt sich verzweifelt gegen den brutalen russischen Angriffskrieg. Es fehlt an Munition und Personal. Das Land ist in einer schwierigen Phase. Doch Papst Franziskus fordert nicht den Aggressor Russland auf den Angriff.
Das Wort des Papstes Gewicht. Und nicht wenige finden empört, dass der Papst die Ukraine damit zur Kapitulation auffordert.
Kann das für dich überraschend, was der Papst da im Schweizer Fernsehen gesagt hat?
Also ganz überraschend war es für mich nicht, weil der Papst gibt gerne Interviews. Ja, Journalisten, die ihn gut kennen. Und da erzählt er auf dem Plauderton, so wie wir vielleicht miteinander sprechen, ganz eigentlich gelassen. Und da sagt er manchmal Dinge, die er sich vielleicht vorher noch mal überlegen sollte. Hm. In dem Fall war das Thema des Interviews die Farbe Weiß. Also es hat eigentlich gar nichts mit Krieg oder so zu tun gehabt, aber die Farbe Weiß, die Bedeutung, ist auch in Ostern ja eine wichtige Farbe. Und ja, und dann hat der Journalist eben gefragt, ja, es gibt eben Überlegungen, Ukraine, weiße Fahne, dass man sozusagen die weiße Fahne hissen könnte und was da seine Meinung dazu sei. Dicono legittimare poi la legge del più forte se c'è la resa. È giusto o sbagliato pensarla così, secondo lei? È un'interpretazione, è vero. Und das hat er dann aufgegriffen, dieses Bild der weißen Fahne, und hat aber erläutert, tja, also die weiße Fahne steht natürlich für Verhandlungen, dass man eben sozusagen bereit ist, mit dem anderen zu sprechen, Dialog. Er hat aber nicht gesagt, dass eben zum Verhandeln auch zwei Seiten gehört. Er hat quasi nicht explizit Russland erwähnt, sondern eben über die Ukraine gesprochen. Er hat dann später im Interview ganz klar gesagt, also es bedeutet aber keine Kapitulation. Also, dass man wirklich aufgibt, sondern dass man immer noch diesen Gesprächskanal aufhält.
Aufgefasst wurde das ja aber ein bisschen anders, ne? Also ich habe es eher jetzt so mitbekommen, dass eher der Eindruck entstanden ist, er hätte die Ukraine zur Kapitulation aufgefordert für Frieden, oder?
So wurde es von vielen wahrgenommen. Es wurde teilweise auch falsch wiedergegeben, muss man auch sagen. Also die weiße Fahne hat eben der Journalist ins Gespräch gebracht, nicht er. Aber was er halt nicht gemacht hat, er hat nicht Russland erwähnt, also den Aggressor. Er hätte natürlich auch sagen können, okay, also Krieg sind beide Seiten und natürlich derjenige, der eingefallen ist, auch der muss zur Verhandlung bereit sein und es müssen erstmal eben diese kriegerischen Handlungen zu Ende sein. Also all diese Dinge, das hat er eben nicht erwähnt. Und das ist natürlich der Punkt, ja, das ist sehr, sehr schwierig und darum finde ich auch, ist er eben ganz klar, er ist der oberste Hirte, also er hat quasi diesen seelsorgerischen Aspekt, aber er ist natürlich auch ein Politiker in dem Sinne und das war wirklich letztlich verheerend, auch für die Außenwirkung, auch für die Diplomatie des Vatikans, weil hinter den Kulissen, das kriegen wir oft gar nicht mit, also da wird unheimlich viel verhandelt und da sind die normalerweise auch sehr erfolgreich, weil sie ja an sich eine neutrale Stellung haben.
Okay, und wie hat dann der Vatikan darauf reagiert, auf diesen, ja doch, kann man sagen, kleinen Medienskandal?
Ja, er war dann, glaube ich, ziemlich überrascht, weil tatsächlich, er gibt oft Interviews, da wissen sie, seine Mitarbeiter gar nichts davon. Also ich habe da mit vielen gesprochen, es hat die kalt erwischt. Ja, und dann kam sofort eigentlich die Reaktion von eben Nummer zwei, Pietro Parolin, das ist der Kardinalstaatssekretär, ja, und die haben das quasi gerade gerückt.
Mhm, also der Vatikan hat dann so ein bisschen versucht, die Wogen zu glätten oder, wenn man so will, so ein bisschen hinterm Papst aufzuräumen.
Und sicher, man muss auch natürlich dazu sagen, dass der Papst, also das Thema Frieden ist ihm wirklich sehr, sehr wichtig. Also das zieht sich durch sein ganzes Pontifikat und auch jetzt in der ganzen Zeit. Aber er wählt eben seine Worte nicht immer sehr, wie soll man sagen, glücklich.
Inwiefern sind eigentlich die Äußerungen oder Ansichten vom Menschen Franziskus deckungsgleich mit der Haltung vom Vatikan?
Also ich würde sagen, grundsätzlich ist natürlich der Papst, also Franziskus ist eben, ja, er ist der Oberste, er ist der Pontifex, der oberste Hirte. Das heißt, was er sagt, gilt. Und wenn wir jetzt eben beim Thema Frieden uns das anschauen, ist die Stellung eigentlich eindeutig. Die passt zusammen mit dem Vatikan, auch also von der Diplomatie. Also die Päpste in den vergangenen Jahrzehnten, da war klar, dass man sich auf keine Seite stellen wolle. Man wolle eben diese neutrale Position beibehalten, eben um zu vermitteln, um diese moralische Autorität eben auch politisch einzubringen. Da ziehen die an einen Strang. Nur er ist eben einfach ein bisschen anders. Er tickt anders als seine Vorgänger. Er ist der erste Papst, der eben nicht aus Europa kommt, sondern aus Argentinien. Er hat eine andere Vergangenheit. Er war vorher nicht am Vatikan. Also er kannte sozusagen das Prozedere da nicht so. Und er ist eigentlich auch von seiner Person, würde ich sagen, jemand, der, ja, auf Kritik hört er jetzt nicht so gern. Hier macht es oft die Runde, er sei beratungsresistent. Und dann, ja, und das habe ich schon sehr, sehr oft gehört.
Beratungsresistent, das sagen die über ihn.
Genau. Ich glaube, er muss oft einfach auch bedenken, dass es so diese Vatikan-Diplomatie gibt, die eben, wie gerade gesagt, nicht immer erkennbar ist, aber die oft sehr effizient ist, weil ja die Kirche eben in der ganzen Welt vernetzt ist und da eben aufgrund der Stellung oft Zugang hat. Ja, und das glaube ich, das passt manchmal nicht zusammen. Wir beobachten auch, dass es sozusagen eine eigene Diplomatie, dass er das auch aufgebaut hat, durch Austausch mit Freunden, mit Jesuiten, also aus seinem Orden, oder einfach mit Leuten, die zu ihm kommen. Da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Mhm. Aber natürlich, wenn nach außen der Eindruck entsteht, der hat eigentlich eine ganz andere Ansicht, dann wird's schwierig.
Also das waren jetzt zwei Geschichten, in denen der Papst auch ein bisschen aus der Reihe getanzt ist sozusagen. Oder wo wir eben gesehen haben, das, was der Papst sagt oder macht, ist nicht immer vielleicht ganz auf der Linie sozusagen des Vatikans. Das ist ja interessant, weil Franziskus ja eigentlich, wenn man so will, der Chef des Ganzen ist. Also man könnte ja meinen, der gibt die Linie vor, ist aber dann vielleicht doch nicht immer so.
Naja, er gibt die Linie schon vor in dem Sinne, dass er eben mit seinen Predigten, mit seinen Botschaften, beispielsweise Urbi et Orbi ist was ganz Wichtiges, da gibt es eine politische Botschaft eben an die ganze Welt.
Urbi et Orbi, nochmal ganz kurz, den Segen spricht Papst Franziskus zweimal im Jahr, jetzt auch am Ostersonntag wieder. Und das ist auch der Moment, in dem er eine Ansprache an die Welt hält.
Also dadurch gibt er die Linie schon vor, aber wie hat mir einer mal gesagt, es ist nicht so, dass er jetzt aufwacht und sich denkt, okay, heute mache ich mal ein Dogma, also das ist so die kirchliche Lehre und dann müssen alle das machen, dann springen alle nach dem. So einfach ist es natürlich nicht, weil ich glaube, das kennt jeder auch von uns in der Freundesgruppe oder in Familien. Ne? Da gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten und er ist sozusagen der Chef, aber er will natürlich, dass alle zusammenbleiben, also dass keiner jetzt ausschert und da hat er auch ordentlich zu tun.
Und dann schauen wir uns jetzt mal ihn, diesen speziellen Papst, so ein bisschen genauer an. Elisabeth, du als ARD-Korrespondentin, du beobachtest ihn ja schon seit ein paar Jahren. Wie nah kommst du denn eigentlich an ihn ran?
Ich komme ab und zu ganz nah an ihn ran. Das heißt, er steht wirklich vor mir. Ich schüttle ihm die Hand. Er steht vor mir und ich kann mit ihm reden. Also das ist die Situation, wenn wir im Flugzeug sind. Denn wir Korrespondenten, wir Journalisten, die eben den Vatikan beobachten, wir können mit ihm auch mitreisen. Und er ist an sich grundsätzlich sehr reisefreudig, wenn es eben geht, wegen seiner Gesundheit. Und da ist es üblich, dass also die Journalisten, die mit im Flugzeug sind, dass er die begrüßt, gleich zu Beginn. Relativ kurze Begrüßung und dann geht er durch die Reihen und schüttelt eben jedem die Hand. Wir werden vorgestellt und ja, und dann kann man ihn was fragen. Da hören wir dann schon mal zu, okay, was sagt jetzt der andere, was sagt der Papst drauf, was antwortet er? Also man versucht da schon auch irgendwie einen News-Charakter rauszuholen, ne? Also zu so aktuellen politischen Themen, das macht er auch. Aber er ist da auch sehr, wenn ich mir so überlege, also bei mir hat er beispielsweise am Anfang hat er gesagt, ah, woher kommen Sie? Auf Italienisch, und sind ja aus Deutschland. Ah, bitte setzen Sie sich.
Auf Deutsch?
Natürlich, auf Deutsch. Weil er war so ein halbes Jahr so in Deutschland, da hatte eben nochmal sein Deutsch verbessert und hatte das auf Deutsch gesagt. Und auch später, da sind wir nach Ungarn gefahren, dann habe ich eben erzählt, dass ich Elisabeth heiße, das ist die Patrone in Ungarn, die die schützende Hand über das Land hat.
Ach, die Landespatronin von Ungarn.
Genau. Also Stefan und Elisabeth, das sind die zwei wichtigsten eben von Ungarn. Und dann hat es halt auch gepasst, ne? Und dann dachte ich, ja, wenn ich Elisabeth heiße. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was er damit verbindet. Und dann hat er so angefangen, es war nur leise zu hören, zu singen. Also, hör mein Lied, Elisabeth. Und es war nur ganz kurz und ich konnte es kaum glauben, okay?
Das ist nicht eine Geschichte, die jeder erzählen kann. Der Papst hat mir im Flugzeug was vorgesungen über meinen Namen. Das ist schon ein bisschen crazy, oder?
Da sieht man einfach, er ist spontan, er ist sehr, so wie wir jetzt miteinander reden und so. Das mag er auch, da merkt man richtig, da blüht er richtig auf. Das ist so das eine, die persönliche Begrüßung. Wir haben aber am Ende der Reise, haben wir immer die Möglichkeit, ihn alles zu fragen, was wir wollen.
Okay, und wie offen ist das auch mit kritischen Fragen? Also der könnte ja auch sagen, nee, sage ich nichts zu oder nur vorangemeldete Fragen. Also wie?
Dieser Papst nicht. Dieser Papst nicht. Also es ist schlichtweg das so, dass, also das ist ganz klar, es ist eine fliegende Pressekonferenz. Und dann können wir wirklich alles fragen, was wir wollen. Und er antwortet da auch völlig offen. Und das Ende der Fragerunde ist eigentlich meistens, dass er dann vielleicht irgendwann mal hat er gesagt, tut mir leid, entschuldigt, aber jetzt bin ich müde, jetzt ist es gut. Also das, weil er hat ja auch intensive Tage.
Er ist ja auch schon ein bisschen älter. 11 Jahre ist er jetzt schon Papst, so lange ist die Wahl her. Damals hat er seinen bürgerlichen Namen noch gehabt, Jorge Mario Bergoglio. Und ich meine mich zu erinnern, dass er damals eigentlich nicht als Favorit gehandelt wurde. Also dass es ein bisschen eine Überraschung war, dass er gewählt wurde.
Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Hat die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Die Kardinäle der katholischen Kirche wurden zum Konklave nach Rom einberufen, um die Wahl vorzubereiten.
Am Vormittag im Petersdom zogen die 115 wahlberechtigten Kardinäle in einer feierlichen Prozession in die Sixtinische Kapelle ein.
Wie erwartet, endete die erste Runde bei der Suche nach einem neuen Papst ergebnislos.
Stundenlang warteten Tausende von Gläubigen und Schaulustigen auf diesen Moment. Um 19.41 Uhr war es dann soweit. Schwarzer Rauch steigt aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle auf.
Definitiv, würde ich sagen, war sein Name, kursierte auf alle Fälle. Mhm. Und es war dann eben kurz vor dem Konklave, da finden dann sozusagen nochmal Versammlungen statt mit den Kardinälen. Und da hat er eine Rede gehalten, eine ziemlich kurze, 3 Minuten. Und da hat er letztlich davon gesprochen, dass diese Kirche, ja, dass eine Kirche nicht um sich kreisen dürfe. Denn wenn sie sich nur mit sich selbst beschäftigt, werde sie krank. Und eine Kirche muss rausgehen, muss an die Ränder gehen. Und er hat auch von der Evangelisierung gesprochen. Also sozusagen, dass man das Evangelium, dass man das wieder in den Mittelpunkt rückt. Und damit war natürlich den anderen Kardinälen klar, wo sein Programm hingeht, was er haben will. Mhm. Der ist gewählt worden.
Weißer Rauch heute Abend über der Sixtinischen Kapelle in Rom. Die Papstwahl ist entschieden. Die versammelten 115 Kardinäle haben einen Nachfolger für Benedikt XVI. Gefunden. Die Entscheidung fiel im 5. Wahlgang mit 2/3.
Es ist vollbracht. Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien ist der erste Papst aus Südamerika.
Es dauert mehr als eine Stunde, bis sich der neue Papst der Welt präsentiert. Die Spannung auf dem Petersplatz steigt ins Unermessliche. Hunderttausende strömen vor den Petersdom.
Und wie war dann sein erster Auftritt so kurz nach der Wahl?
Eher etwas schüchtern tritt er da auf, tritt eben vor die Menge der jubelnden Gläubigen und begrüßt mit ganz einfachen Worten die Gläubigen.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Brüder und Schwestern, guten Abend. Das ist also für einen neu gewählten Papst sehr, sehr einfach.
Voi sapete.
Ja, und dann spricht er eben weiterhin in einfachen Worten, sagt, okay, seine Kardinalsbrüder sind wohl ganz ans andere Ende der Welt gegangen, um ihn zu holen, eben aus Argentinien. Dann wird auch klar, er nennt sich Franziskus. Das war zum ersten Mal überhaupt, dass sich jemand auf Franz von Assisi beruft, also den Bettelmönch. Er war eben der erste Papst, der nicht aus Europa kommt und eben in seiner Art, in seiner sehr nahbaren, einfachen Art. Das war eben auch neu.
Okay, also das heißt, es gab einen Reformwillen. Das ist schon so ein bisschen die Rolle von einem, der was ändern will.
Ja, also so ist er auf alle Fälle angetreten, ja.
Ja, und ist ihm das denn gelungen, so ein Aufbruch, eine Veränderung seitdem? Es ist ja jetzt schon ein Jahrzehnt.
Also wenn du das Wort Aufbruch verwendest, dann würde ich sagen definitiv. Ja, also er hat auch nach Außensicht mal schon einiges verändert, wenn man sich gewisse Bilder einfach ins Gedächtnis ruft. Weil ich denke an ein Foto, ja, da waren lauter runde Tische aufgestellt in der Synodenhalle im Vatikan. Das ist die Halle, wo eben normalerweise die Audienzen stattfinden. Und ja, an den runden Tischen, ja, da saß ein Kardinal, so mit einem roten Käppchen auf dem Kopf, daneben eine Ordensfrau aus Afrika, daneben vielleicht eine andere Frau, ein Mann in Pullover, also offensichtlich ein Laie, also kein Geistlicher. Ja, und die sitzen da gemeinsam an runden Tischen, reden miteinander. Und ich würde sagen, für uns ist das relativ normal. Bei Konferenzen, ja, da ist es ein ganz normales Bild, dass es gemischt ist. Aber für die katholische Kirche ist es völlig ungewöhnlich gewesen, völlig neu. Denn es ist eine Bischofssynode, die da gerade stattfindet. Und das Wort drückt es schon aus. Normalerweise sind da nur Bischöfe unter sich. Also Bischöfe, die den Papst beraten sollen, ihn eben bei seinen Entscheidungen helfen sollen. Und das war das völlig Neue, dass erstmals Frauen und erstmals Laien mit am Tisch sitzen, mit beraten. Und das ist wirklich etwas ganz Grundlegendes Neues. Ich finde, es ist ein Meilenstein für die katholische Kirche, was eben der Papst Franziskus angeordnet hat. Er hat es eben kurz vorher gesagt, hat auch genau festgelegt, wie viele Frauen dabei sein sollen, dass manche auch wirklich entscheiden dürfen. Also da hat er Entscheidendes verändert.
Ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Also ich merke gerade, das, was man von außen vielleicht bewertet und denkt, naja, also das ist ja noch ein kleiner Schritt und way to go ist aber innerhalb der Kirche vielleicht ein großer Schritt. Und trotzdem verliere ich da manchmal so ein bisschen den Überblick, was jetzt eigentlich gilt oder eben nicht bei der katholischen Kirche. Stichwort Homosexualität. Ich hatte den Eindruck, der Papst selbst wurde dazu in der Vergangenheit als relativ offen wahrgenommen. Zum Beispiel, was die Segnung homosexueller Paare angeht. Das ist ja mittlerweile erlaubt. Trotzdem, kann ich mich erinnern, gab es darum auch innerhalb der Kirche, also unter Bischöfen und Pfarrern, dann Uneinigkeit. Müssen die nicht auf den Papst hören?
Also die Bischöfe können eigentlich machen, was sie wollen. Klar, der Papst steht drüber, aber ein Bischof an sich kann in seiner Diözese, er hat das letzte Wort. Insofern ist es natürlich auch in den einzelnen Diözesen unterschiedlich, ne? Wie halt jeweils der Bischof tickt. Wenn wir uns das Thema eben Homosexualität anschauen, da war die Linie vom Papst insofern klar, das war auch eine Pressekonferenz im Flugzeug, da wurde eben auf das Thema angesprochen und da hat er damals, war ganz am Anfang seines Pontifikats, hat er gesagt, wer bin ich, als dass ich darüber richten kann.
Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla?
Das ist so die grundsätzliche Haltung von ihm, Homosexuelle oder Transgender, Transsexuelle. Also es ist für ihn gar keine Frage eben, die gehören alle zur Kirche, oder er sagt immer, Gott liebt alle. Also das ist so die generelle Haltung. Aber natürlich sehen das vielleicht nicht alle so. Oder sie sagen, aber da gibt's ja noch die Sakramente. Und da kommen wir jetzt eben auf die Segnung von homosexuellen Paaren zu sprechen. Denn die Paare, daran hat sich letztendlich immer die Diskussion oder der Streit entzündet, weil natürlich in der katholischen Kirche die Ehe als Sakrament gesehen wird, also als etwas Schützenwertes. Mhm. Und das ist ganz klar, das hat auch der Papst jetzt in seiner Autobiografie auch nochmal geschrieben. Die Ehe sieht eben nur die Vereinigung von Mann und Frau vor. Mhm. Und das ist ein Sakrament, eines der 7 Sakramente der katholischen Kirche. Und diese Lehre bleibt gleich, daran rüttelt man nicht. Aber eben, man kann aber trotzdem natürlich Menschen segnen, man kann Paare segnen. Und da war dann eben noch vor nicht langer Zeit, war vom Vatikan die Maßgabe, eben homosexuelle Paare dürfen nicht gesegnet werden. Mhm. Da gab es eben ja viel Kritik. Ja, und da hat dann, also nicht der Papst selber, aber der oberste Glaubenshüter, das ist auch ein Argentinier, ist eben auch vor kurzem von ihm eingesetzt worden, der hat dann ein Schreiben verfasst, Fiducia Supplicans, ich nenne es mal, aber das ist jetzt kein Lehrschreiben, aber es ist letztendlich ein Schreiben, in dem klar wird, homosexuelle Paare dürfen gesegnet werden. Also der Seelsorger, der Pfarrer, der Bischof darf das tun. Das ist definitiv eine Veränderung, aber wenn jemand eben das verbietet, dann kann man natürlich sagen, also Bischof, das hört sich aber ganz anders an. Wieso verbietest du das? Wieso? Also es ist letztendlich, der Bischof kann immer noch das anders entscheiden, aber es wird schwieriger und ist, wie soll man sagen, die Linie ist einfach klar von oben.
Also das heißt, der Papst sagt manchmal Sachen, aber dann nicht so deutlich. Dann wird sich nicht dran gehalten. Also wie viel gilt diese Einstellung vom Papst dann eigentlich am Ende?
Ja, sie ist schon entscheidend, würde ich sagen, weil es die generelle Linie ist. Aber es gibt halt Bischöfe, die sind mehr auf der Linie vom Papst und sind andere, die sind nicht auch so auf seiner Linie. Also insofern, und das sieht schon die Kirche auch vor, dass unterschiedliche Meinungen, Linien geben soll. Und wenn wir uns nochmal diese homosexuelle Debatte anschauen, vor allem eben die Segnung der Paare, also in Deutschland ist eigentlich dieses Schreiben wirklich sehr positiv wahrgenommen worden. Haben viele gesagt, endlich geht mal was voran, ne? Der Papst macht mal was. In Afrika war das ganz, ganz anders. Da haben gleich viele Bischöfe haben gleich gesagt, das geht überhaupt nicht. Gab es von Anfang an eben Streit, bis dann auch die Bischofskonferenz eben gesagt hat, nein, wir lehnen das ab, beziehungsweise nicht alle werden wir das umsetzen, weil auch in vielen Staaten Homosexualität unter Strafe steht. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so einfach. Ja, und ich muss sagen, die Spannungen also sind schon ziemlich stark innerhalb der Kirche eben zu diesem Thema. Und ich glaube, daran merkt man auch, ich war selber überrascht, wie intensiv das war. Und es zeigt eben, ja, mit was der Papst sich auseinandersetzen muss. Weil wir vergessen, nach wie vor will er ja, dass die Kirche zusammenbleibt, die Einheit. Das ist auch seine Aufgabe. Und da muss er irgendwie, glaube ich, schaffen, dass er das hinbekommt.
Also der Papst muss es quasi allen irgendwie recht machen, nicht nur den Katholiken in Deutschland, sondern in so vielen Ländern auf der ganzen Welt, eben auch mit komplett unterschiedlichen Gesetzen und Staatsformen. Also das ist schon eine Herausforderung, auch für einen 87-jährigen Mann. Muss man ja auch mal sagen, der auch gesundheitlich dann und wann immer mal wieder Probleme hat. Wie steht's denn eigentlich gerade um ihn gesundheitlich? Muss man sich da Sorgen machen?
Ja, also ich würde sagen, er mutet sich ziemlich viel zu, momentan auch. Seit Ende Februar ist er eigentlich irgendwie, kränkelt er. Mhm. Also er hat eine Infektio Grippe gehabt, also man weiß eigentlich gar nicht so genau, es wurde jetzt nicht gesagt, aber kann teilweise dann nicht lesen oder sagt, ja, es tut mir leid, ich habe jetzt gerade keine Stimme, mein Mitarbeiter liest das vor, dann liest er wieder selber. Er lässt aber kaum Termine ausfallen. Mhm. Wir bekommen hier immer so eben, wann hat er die Audienzen für verschiedene Abordnungen oder dann die Generalaudienz am Mittwoch, wo ja immer sehr, sehr viele Menschen kommen, da ist er immer dabei. Also er, ich glaube, er schont sich nicht, hat auch schon mehrere Operationen gehabt und auch auf den Reisen. Also da haben wir es auch immer gemerkt, da war er meistens eben dann im Rollstuhl unterwegs, weil er eben auch ein Knieleiden hat. Vom Flugzeug wurde er dann im Rollstuhl so mit einem Art Kran eben nach unten gehoben und hat sich dann natürlich schon überall hin bewegt, eben gesagt mit Rollstuhl, manchmal ist er auch aufgestanden. Und auch nach langen Tagen, finde ich, habe ich schon gemerkt, er ist jetzt etwas müder, tut sich schwer. Aber trotzdem hat er sehr viel, trotzdem Energie. Und ich glaube, er hat ein Ziel. Er will da unbedingt etwas bewegen. Und wahrscheinlich deswegen schont er sich auch nicht.
Und sag mal, der Vorgänger von Franziskus, also der deutsche Papst Benedikt, der ist ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Wäre das auch eine Option für Franziskus, wenn es ihm gesundheitlich nicht mehr gut geht?
Also er hat sich ganz deutlich dazu geäußert, das Papstamt ist auf Lebenszeit. Mhm. Und jetzt kommt die Ausnahme aus, es gibt wirklich schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen. Und das ist eigentlich das, was er so die ganze Zeit auch immer wieder gesagt hat, auch mit Blick auf Benedikt. Also wenn er das Gefühl hätte, es geht nicht mehr, das Amt nimmt Schaden. Er habe auch schon alles vorbereitet. Das sei schon eben am Anfang seines Pontifikats habe er das gemacht. Also ich würde sagen, es ist in seinem Kopf. Und er hat auch sich immer sehr respektvoll dazu geäußert, dass Benedikt zurückgetreten ist. Mhm. Also, weil er ja wohl gemerkt hat, dass er das mit den Kräften, die er hat, dass er das nicht mehr schafft, das Amt so auszufüllen, wie es sein sollte. Aber auf der anderen Seite glaube ich, solange er spürt oder denkt, okay, er schafft es, macht er das auch.
Also, es kann schon ein ganz schön anstrengender Job werden, besonders für jemanden, der schon sehr alt ist. Schließlich hat ein Papst Verpflichtungen, wie zum Beispiel jetzt an Ostern, wo Christen ja die Auferstehung von Jesus feiern. Das sind also hohe Feiertage. Was ist da die Rolle des Papstes?
Ja, also es ist eigentlich ein irre Job, weil das ist das wichtigste Fest der katholischen Kirche und damit hat er natürlich wahnsinnig viel zu tun und gerade er will natürlich überall dabei sein. Der Karfreitag, der Kreuzweg in Rom, eben am Kolosseum, die Osternacht, eben die Auferstehung Jesu und dann die Ostermesse am Sonntag. Und da kommt dann ganz wichtig noch der Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, weil dieser Segen eben den Gläubigen die Sünden erlässt, ob sie nun wirklich dabei sind oder ob sie über Radio, Podcast, Fernsehen und weiter zuhören. Und da gibt er dann immer seine politische Botschaft eben kund, was ihm wichtig ist. Wahrscheinlich eben wird es wieder um das Thema Krieg gehen und den Frieden, weil da hat er eigentlich immer bei allen großen Anlässen dazu aufgerufen, zuletzt an Weihnachten. Also das ist wirklich ein wichtiger Zeitpunkt auch für den Papst.
Meinst du, Franziskus wird sich dann auch nochmal zum Ukraine-Krieg äußern in seiner Rede, nachdem das ja das letzte Mal so ein bisschen schief gegangen ist mit dem Interview im Schweizer Fernsehen?
Ja, also er hat sich eigentlich immer zum Frieden oder zum Krieg geäußert und er spricht immer von einem stückweise dritten Weltkrieg. Und zwar, weil eben es nicht nur den Krieg in der Ukraine gibt, den Krieg im Nahen Osten, sondern an vielen anderen Stellen, Syrien, Myanmar. Also er zählt auch oft diese Länder auf, die man dann oft vergisst. Und ihm ist ganz wichtig, dass man eben auch auf diese Orte sieht und wahrscheinlich wird er das auch dieses Mal oder an Ostern tun.
Elisabeth, vielen Dank dir.
Ja, danke dir, Victoria.
Morgen hören wir uns nochmal vor Ostern. Stichwort Eier und Hasen. Das sind ja Symbole für Fruchtbarkeit. Und um die geht's auch bei uns in der morgigen Folge, nämlich um die Frage, warum eigentlich die Spermaqualität bei Männern so stark abnimmt. Was da los ist, klären wir morgen in der etwas anderen Ostergeschichte bei 11KM. Und von den Osterfeierlichkeiten im Vatikan berichtet Korrespondentin Elisabeth Pongratz. Tagesschau.de hält euch da auf dem Laufenden. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr 11KM weiterempfehlt. An eure Freunde und Familie, falls ihr sie am langen Wochenende seht zum Beispiel. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Alexander Gerhardt und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Tschüss! Ach cool, ihr seid ja immer noch da. Freut mich. Das hat sich gelohnt, denn ich empfehle euch noch einen Podcast. Radio Wissen präsentiert jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Den Podcast vom Bayerischen Rundfunk findet ihr Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann. Und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.